Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder beim GFA-Podcast. Wir sind jetzt hier mittlerweile in der 18. Folge, aber das Folgenzählen machen wir ja eigentlich auch nicht mehr. Alles wunderbar. Bei schönem Wetter sitzen wir, zumindest habe ich hier in Münster schönes Wetter, sitzen wir hier. Ich bin hier mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich. Hi an alle da draußen, die uns zuhören.
Hast du auch schönes Wetter gerade, oder?
Ja, doch. Ich kann mich nicht beklagen. Deswegen eigentlich alles perfekt soweit.
Wunderbar. Ja, dann wollen wir mal schnell die Aufnahme hier fertig machen, damit wir das vielleicht auch noch ein bisschen genießen können.
Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar. Ja, Felix, Football ist hier, ne? Also auch wenn es halt nur die Preseason ist, aber es geht los.
Es geht los und es ist wirklich wieder ein ganz, ganz neues Gefühl. Ich will nicht sagen Lebensgefühl, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. Es ist ein neues Gefühl. Preseason, Football ist zurück. Es macht schon Spaß, einfach wieder die Spiele reinzuschauen, auch wenn es nur die Preseason ist, auch wenn es alles ein bisschen ungewohnt ist. Aber es macht Spaß, den Game Pass wieder anzuwerfen und Football zu gucken.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe bis jetzt leider noch nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe am Freitag mir das Patriots-Jaguars-Spiel angeschaut und heute Morgen habe ich noch zwei Spiele mir angeguckt in der Condensed Version, was ja auch wirklich ein super Ding ist, gerade für so Spiele, wo man nicht so emotional mit drin ist oder speziell bei Preseason-Spielen, da hat man einfach die Möglichkeit, mehr abzudecken, ne?
Ja, es ist insgesamt dieses Kondens ist auf jeden Fall eine coole Sache beim Game Pass, dass man quasi das Ganze zusammengestaucht hat auf die wirklich nur die Spielzüge. Insgesamt bin ich sehr enttäuscht, muss ich sagen, von den den Media-Angeboten der Preseason-Spiele, weil das ist ja so, dass bei den Preseason-Spielen häufig die Teams selber mit einer eigenen Media-Production-Firma die Spiele rausbringen oder eben der vierte, fünfte Kanal von CBS dann irgendwie das Spiel überträgt. Und da hat man doch schon, ja, grobe Schnitzer, sage ich mal, feststellen können. Gerade, ich glaube, bei dem Patriots-Jaguars-Spiel, was wir irgendwie von...
Oh ja, das war furchtbar. Das war richtig furchtbar.
Robert Kraft Media Productions oder so aufgenommen wurde. Mhm. Das war wirklich unter aller Kanone. Also die... als ob sie zum ersten Mal wirklich ein Footballspiel gezeigt hätten. Da ging es drunter und drüber.
Ja, gerade irgendwie, ich glaube, die ersten 12, 13 Minuten, hast du dir die angeguckt? Oder ich habe zumindest die ersten 2, 3 Minuten. Man hat die ganze Zeit die Analysten im Hintergrund reden hören und die haben wohl nicht gewusst, dass sie live auf Sendung sind und
ja, vor allen
komische Kamera-Blinkwinkel. Und
dann wurde dann hin und her gespult, also dann wurde es wieder zurückgespult, ja. Dann wieder vorgespult, dann kam Werbung, dann aus der Werbung dachtest du, okay, es geht jetzt weiter. Und dann wurde wieder zurückgespult, dann wurde vorgespult, also teilweise bis zu 6, 7 Minuten Break.
Ja, sehr merkwürdig, weil gerade diese Kraft Media Productions finde ich persönlich sehr gut. Also was die sonst immer so abliefern, hat mich bis jetzt nie negativ, ist für mich nie negativ aufgefallen bisher. Aber gut, es ist die Preseason, vielleicht denken die auch, okay, da probieren wir mal ein paar Sachen aus und lassen den Praktikanten ran oder so, wer weiß.
Oh, gut möglich, ja.
Ja, okay. Also ja, zur Preseason haben wir auch schon angekündigt, kommen wir dann gleich nochmal. Wir werden euch dann nochmal so ein paar Preseason-Spiele vorstellen, beziehungsweise ein paar Takeaways, ein paar Besonderheiten, die uns aufgefallen sind, euch nochmal so mitteilen, damit ihr einen guten Überblick habt. Wir fangen jetzt aber, wie wir es sonst immer tun, wie ihr es von uns gewohnt seid, so ein bisschen mit den Nachrichten der Woche an. Und da wollen wir mal direkt mit der größten Nachricht der Woche anfangen, würde ich mal sagen. Größte Nachricht. Gut, die Jay Cutler-Geschichte könnte vielleicht größer sein, aber das war schon abzusehen und das haben wir ja in der letzten Woche schon angekündigt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Ezekiel Elliott und seine Suspendierung von 6 Spielen die größte Nachricht ist.
Definitiv. Also finde ich, ist der Paukenschlag. Ich mit 6 Spielen hätte ich nicht gerechnet. Also ich war davon ausgegangen, hatte auch gehofft, dass die Liga da durchgreift und ihn suspendiert. Dass es dann 6 Spiele werden, hat mich überrascht. Also ich war wirklich davon ausgegangen, dass es so eine milde 2-Spiele-Strafe wird. Aber ja, das ist jetzt natürlich ein Schlag ins Kontor für die Cowboys. 6 Spiele und davon, glaube ich, Spiele gegen, wie gesagt, die Giants, gegen Denver. Das sind natürlich Spiele, wo du wo dein Laufspiel extrem gefragt ist, weil eben die gegnerische Defensive Line extrem stark ist. Das ist hart. Das Sieg daraus ist.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich hätte auch nicht mitgerechnet. Man muss immer davor mal so einen kleinen Disclaimer setzen. Wegen der Schuldigkeit, die jetzt Sieg Elliott da wirklich, ja, ob er sich da schuldig gemacht hat oder nicht, das ist ja alles nicht so ganz klar. Auf der einen Seite wird behauptet nein, auf der anderen Seite wird behauptet ja, und am Ende weiß man es nie so richtig. Das muss man aber tendenziell auch, glaube ich, einfach ausklammern bei diesen Geschichten, weil es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen oder nicht. Es geht einfach darum, dass die NFL sagt, wir haben einen gewissen Standard, den wir unseren Spielern ja im Prinzip aufzwängen, und an denen müssen sie sich halten, weil sie quasi uns als Liga repräsentieren und uns halt auch einfach Schaden zufügen, wenn sie sich daran nicht halten, also PR-mäßig beziehungsweise in der Außendarstellung. Und da muss ich sagen, finde ich es wirklich gut, dass die NFL quasi ihrer Linie treu geblieben ist, die sie halt nach der ganzen Ray Rice-Geschichte, die damals aufgekommen ist mit der Domestic Violence, also mit der häuslichen Gewalt, die sie sich da selber diese Linie dann quasi aufgesetzt hat. Ne? Und dass man dann nicht wieder gesagt hat, oh, das ist jetzt irgendwie ein beliebtes Team, ein einflussreicher Besitzer, da sind wir mal ein bisschen vorsichtig und geben eine kleine Strafe. Ja. Das gefällt mir schon.
Also ja, im Grunde muss man sagen, sie haben ein bisschen gelernt aus ihren Fehlern, die Liga selber, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, was diese Fälle angeht. Insgesamt muss ich aber sagen, Ich bin mir nicht so sicher, ob man einfach sagen kann, es ist so unbewiesen, ob er was gemacht hat oder nicht. Und jetzt steht das so im Raum. Und ich finde es auch sehr klar, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass die Cowboys versuchen, das nach außen zu bringen. Das ist so nach dem Motto, also eigentlich gibt es ja keine Beweise und er hat alles getan, was er machen sollte, um das Ganze aufzuklären. Er hat sich da so vorbildlich verhalten. Auf der anderen Seite ist es aber schon sehr traurig zu sehen, denn im Grunde genommen ist es so, dass man damals, wurde es quasi von der Polizei in Ohio selber, wo er damals zum College gegangen ist, kurz verfolgt. Jetzt haben wir aber eine Untersuchung der NFL, die davon losgelöst ist und vor allen Dingen, die über ein Jahr lang ging mit Experten, also sehr, sehr vielen Experten, die von außerhalb sozusagen eingekauft wurden für diese Untersuchung. Ob das jetzt Medical Experts waren, die sich beispielsweise Verletzungen der Freundin angeschaut haben oder Fotos. Dann waren das technische Experten, die sich eben Communication-Files angeguckt haben, ob irgendwelche Textnachrichten oder Videos oder Chat-Verläufe. Das sind natürlich Ressourcen, die die NFL aufbringen kann, die so eine Polizeibehörde in Ohio für so einen Fall nicht aufbringen kann. Ohne denen nahe zu treten, die haben einfach nicht die Mittel, um das ein Jahr lang so zu verfolgen. Und jetzt ist es eben so, dass die NFL das gemacht hat und eben auch in einem Statement gesagt hat, wir haben dank unserer Experten, die wir dazugeholt haben, wirklich handfeste Beweise dafür, dass er das getan hat. Und das spricht eigentlich dafür, dass sie dann eben auch auf die 6-Spiele-Sperre kommen, weil ich glaube nicht, dass sie nur aufgrund der Außendarstellung 6-Spiele-Sperre verhängen, wenn sie keine wirklichen Beweise haben.
Ja, da bin ich mir halt nicht so sicher. Also zum einen mit den Beweisen, gut, ich würde dann an der Stelle ganz gerne auf die Flategate und die Tom Brady-Saga, die sich da ja in den letzten 2 Jahren abgespielt hat, oder 3 Jahren?
Ja, 3.
Da haben sie auch gesagt, sie haben Beweise und schlussendlich hatten sie nichts und haben auch eine Menge Geld ausgegeben. Gut, der Untersuchungszeitraum war nicht so lang, das stimmt, das waren glaube ich nur 2 oder 3 Monate dann, als dieser Ted Wells Report quasi erarbeitet und dann verfasst wurde. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Also,
na gut, sie haben bei Deflategate haben sie gesagt, more probable than not. Also die haben gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass er es getan hat, als dass er es nicht getan hat. Bei Zeke Elliott haben sie jetzt im Statement gesagt, wir haben weitreichende und wirklich belastende und handfeste Beweise dafür, dass er es getan hat.
Von daher, ja, stimmt, das habe ich nicht bedacht.
Und es sind 6 Spiele, ne? Bei Tom Brady waren es nie 6 Spiele, die da rausgekommen sind. Also das macht für mich schon Sinn. Insgesamt ist jetzt natürlich interessant, also Zeke Elliott hat ja 3 Werktage oder Arbeitstage, Business Days, um dagegen vorzugehen. Ich bin mal gespannt, ob da was kommt, ob das jetzt nochmal reduziert wird.
Mit Sicherheit. Also da wird mit Sicherheit was kommen. Also ich glaube, er hat 3 Tage Zeit, um überhaupt erstmal Einspruch zu erheben und dann nochmal weitere 7 oder 10 Tage, um halt sein Anliegen zu formulieren.
Aber ja, also glaubst du, dass es dann reduziert wird?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Also die Sache, was Goodell, also Roger Goodell, der Commissioner der NFL, diesmal richtig gemacht hat, ist, dass er sich bei der ursprünglichen Erarbeitung der Sperre und während des Falls rausgehalten hat, damit er dann später quasi als unabhängiger, in Anführungsstrichen, sieht man gerade nicht, die ich mache, aber als unabhängiger Arbitrator, was heißt das?
Schiedsrichter.
Schlichter?
Schlichter.
Schlichter, ne? Genau. Ombudsmann oder wie auch immer, quasi dann unabhängig darüber urteilen kann. Ja, es ist relativ häufig so, dass bei diesen Schlichtungsverfahren die Spiele reduziert werden, häufig werden sie halbiert. Ich kann es mir aber bei der Formulierung, die in den Findings dann gefallen ist, nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich getan wird. Auf der anderen Seite, wenn man das so ein bisschen footballpolitisch betrachtet, hat Goodell echt ein Problem, wenn er jetzt auch noch Jerry Jones sich als Gegner verschafft, ne? Also Jerry Jones, ein sehr einflussreicher Besitzer, Robert Kraft, der Owner von den Patriots, auch ein sehr einflussreicher Besitzer, und wenn er jetzt beiden so mehr oder weniger ans Bein pinkelt, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er 2019 nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt. Und ich weiß nicht, inwiefern er deswegen in diese Richtung quasi dann agieren wird.
Ja gut, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, will er überhaupt nochmal 2019? Keine Ahnung, ja. Könnte sein. So wie ich ihn einschätze, würde will er auf jeden Fall nochmal. Auf der anderen Seite sind jetzt aber auch die restlichen Owner, die ja nun auch eine Stimme haben, sehr hinter ihm, was diese Ezekiel Elliott-Story angeht. Und auch Robert Kraft holte er auf seine Seite, wenn er jetzt sagt, also die harte Linie fährt.
Das war wieder recht.
Anstatt dann, wenn er da jetzt sagen würde, so okay, alles klar, machen wir 2 Spiele draus, machen wir 3 Spiele draus. Ne? Dann würde Kraft natürlich sagen, so hey, ganz ehrlich, warum geht das so leicht?
Ja, das stimmt. Ja, also wir werden es am Ende sehen. Das ist schwer vorherzusagen. Das ist einfach wirklich auch ein Schuss ins Blaue. Dann vor allen Dingen wissen wir auch noch gar nicht, was Sieg Elliott dann am Ende selber an entlastenden Beweisen vorlegen wird, kann oder was auch immer. Ne? Aber es ist eine sehr spannende Geschichte und auch mit einer sehr interessanten Entwicklung.
Definitiv, ja. Also ich bin da wirklich gespannt. Und ich habe jetzt nochmal kurz geguckt, also es ist wirklich hart. Also erstes Spiel gegen die Giants, dann gegen die Broncos, dann Arizona, dann gegen die Rams und dann gegen Green Bay. Und dann haben sie eine Bye und dann San Francisco. Aber die ersten, ja, nehmen wir jetzt mal die Rams raus, 4 Gegner, das ist schon ein Brocken.
Ja, also es wird mich nicht wundern, wenn die tatsächlich dann nur mit 3-3 starten. Vielleicht sogar nur 2-4. Also Giants, Packers, Cardinals, Broncos, also Giants und Packers, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die verlieren werden. Würde mich schon wundern, mal vorsichtig mit Prognosen, aber würde mich dann schon ein bisschen verwundern. Broncos und Cardinals sind jetzt die beiden nicht ganz so schweren Spiele von den Vieren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist sicherlich nicht gut. Und man darf ja natürlich auch nicht vergessen, bei Tom Brady hat sich das Ganze ja ewig hingezogen. Wenn sich dann Elliott entscheiden würde, dann nochmal dagegen gerichtlich vorzugehen und dann quasi eine einstweilige Verfügung dagegen zu erwirken, was nicht so schwer ist. Also das ist diese Hürde dafür ist nicht so sonderlich hoch. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das Ganze ins nächste Jahr verschieben wird. Dieses ganze Verfahren, dieses Arbitration Procedure, sodass wir damit noch wahrscheinlich noch sehr lange Spaß haben werden mit diesem Thema.
Definitiv.
Ja, okay, dann wollen wir mal weitergehen zum nächsten Thema. Und zwar haben wir dann eine neue Vertragsunterzeichnung beziehungsweise eine Vertragsverlängerung von Devonta Freeman von den Atlanta Falcons, der ja auch im Super Bowl durchaus, hat nicht schlecht gespielt, oder?
Ja, war auf jeden Fall ein guter, starker zusammen mit Coleman. Haben die genau. Patriots drei Viertel des Spiels quasi ein bisschen an der Nase rumgeführt, ja.
Kann man so sagen. Der hat einen neuen Vertrag bekommen und zwar eine Verlängerung. Der war jetzt in seinem letzten... Oh, Entschuldigung, ich habe das Handy nicht leise gemacht. Ist jetzt geändert. Ja, der hat eine Vertragsverlängerung über 5 Jahre bekommen. War jetzt im letzten Jahr seines Rookie-Deals. 5 Jahre, 41,25 Millionen.
Ja, ist jetzt nicht so... Also ist, glaube ich, jetzt der bestbezahlte Running Back damit, ne?
Aber es ist schon erstaunlich, also als die Nachricht dann gebrochen wurde, ist dann auch in Twitter, hat man unheimlich viele Vergleiche gesehen, wie wenig das einfach verhältnismäßig ist. Wie ein Beispiel war LaDainian Tomlinson hat in 2004 einen Vertrag unterschrieben mit 8 Millionen pro Jahr, also was halt nahezu dieselbe Summe ist wie bei Devonta Freeman. In 2004 und Arian Foster hat 2012 für 8,3 Millionen pro Jahr unterschrieben. Also wenn man sich das so betrachtet, und es ist einfach kein Wachstum bei den Gehältern von Running Backs, also zumindest in der Spitze festzustellen. Und das ist schon ja auf der einen Seite irgendwie verständlich, weil das Laufspiel ist halt deutlich weniger wichtig geworden innerhalb der letzten 10 Jahre. Und zum anderen ist es schon ein bisschen traurig, weil es ist ja nicht so, ich meine, die haben ja auch mehr oder weniger den meisten Verschleiß. Running Backs haben auf jeden Fall eine geringere Lebenserwartung in der NFL als jetzt zum Beispiel Wide Receiver oder meinetwegen Safeties, Cornerbacks oder so, die sind einfach körperlich viel mehr gefordert. Und das ist schon, persönlich finde ich sowas halt so, das ist so ein bisschen schade, ne?
Ja, es ist wirklich schade, weil man kann ja, klar, man kann natürlich sagen, dass sich das Spiel so ein bisschen verändert hat, hin mehr zum Passspiel, diese West Coast Offense, dass man eben quasi das Passspiel oder dieses kurze Passspiel als Ersatz für das Laufspiel nimmt, weil es eben sicherer ist, weil es schneller geht, die Gefahr von Turnover nicht so groß ist, aber insgesamt ist das Laufspiel ja trotzdem nicht wegzudenken. Und wenn man sich Teams anguckt, die erfolgreich spielen, ob das jetzt die Packers sind, ob das die beispielsweise im letzten Jahr die Cowboys waren oder ob es die auch die Patriots waren, da hat sich natürlich das ein bisschen geschiftet, also es ist hin zum Passspiel mehr gegangen, aber das Laufspiel hat immer noch eine extrem wichtige Bedeutung. Und gerade auch, wenn man sich jetzt anguckt, was in der Free Agency los war, dass sich da wirklich einige auf die Running Backs gestürzt haben, frage ich mich einfach, warum sie einfach nicht bezahlt werden. Also warum sie nicht genug Kohle bekommen, weil ihr die Wichtigkeit ist halt da, ne? Also beispielsweise letztes Super Bowl, hätten die Patriots da ein Devonta Freeman auf ihrer Seite gehabt. Ich glaube, das Spiel wäre von Anfang an ganz anders gelaufen. Also die hatten ja im Grunde genommen null Laufspiel. Das hat ja nicht funktioniert, was auch ein Faktor war, warum sie halt einfach dann irgendwann 28-3 zurücklagen. Und das wird nicht gewürdigt, also schade.
Ja, das stimmt schon. Aber das ist jetzt gerade ein spontaner Gedanke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so zutrifft, aber in den letzten Jahren gab es halt auch nicht mehr so Star-Running-Backs, irgendwie die über einen längeren Zeitraum wirklich richtig gut waren. Das war ja im Prinzip, der letzte war ja AD, ne? Also Adrian Peterson war so der letzte wirkliche Star-Running-Back, der über einen langen Zeitraum konstant war. Ich meine, vielleicht noch Marshawn Lynch, aber das waren ja irgendwie so wirklich an der Spitze auch nur so 1-2 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Und oder widersprichst du mir da?
Nee, ich überlege gerade. Also ja, kommt hin. Also
es gab dann immer mal wieder so, McCoy hatte dann eine krasse Season gehabt oder so, aber das waren halt immer nur so 1 oder 2 Jahresfliegen dann, wenn man so will. Und du brauchst halt, um dieses Top-Limit von Verträgen, diese Spitze von Verträgen hochzusetzen, brauchst du halt diese Top-Spieler. Und wenn die Spitze der Verträge hochgesetzt werden, werden dann die neuen Verträge dann daran quasi immer so gemessen, ne? Also dann kommt ein Agent an und sagt, ja, okay, der kriegt 9 Millionen. Ganz so stark ist mein Spieler natürlich nicht, aber ähnlich stark, deswegen will ich 8,5 haben. Quasi so verhandelt ja ein Agent, zumindest in Teilen, mit den jeweiligen Teams. Und wenn dieser Top-Vertrag quasi nicht hochgeht, weil einfach der Starspieler dann fehlt, wird es halt für die Agenten schwer zu argumentieren. Und ich glaube, dass das sicherlich auch ein bedeutender Faktor ist für die verhältnismäßig geringen Löhne von Running Backs.
Ja, auch, das gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Sache ist halt, aber du hast es angesprochen, zum Beispiel Sean McCoy. Ich meine, der spielt seitdem, ja, bei Philly ab seiner zweiten Saison eigentlich Top-Level. Also wirklich auf dem allerhöchsten Niveau und bringt eigentlich jedes Jahr die absoluten Top-Leistungen und ist im Grunde genommen, egal bei welchem Team er war, ob es jetzt bei Philly war oder jetzt bei Buffalo, in der Offense der produktivste und wichtigste Spieler, verdient aber trotzdem deutlich weniger als andere Offensive-Spieler oder auch Defensive-Spieler. Und du hast schon recht, klar, die Lebens- oder die Spieldauer von Running Backs in der Liga ist gering, weil es eben sehr Verschleiß ist, sehr viel Verletzungen. Aber ich meine, es gibt auch nicht viele Safeties zum Beispiel, die 10 Jahre auf hohem Niveau spielen. Also so ein Ed Reed oder Troy Polamalu hast du jetzt auch nicht häufig, ne? Also guck dir hier Bird an, von Buffalo einen riesen dicken Vertrag bekommen hat, zu den Saints gegangen ist, von denen jetzt wieder gecuttet wurde. Also klar, es gibt so einen Earl Thomas, wer weiß, ob der jetzt noch, ob er überhaupt noch lange spielen will. Er kokettiert ja auch damit, aufzuhören. Aber sonst fallen mir jetzt auch nicht die Safeties ein, die 10 Jahre lang auf hohem Niveau spielen. Eric Weddle vielleicht noch so ein bisschen. Aber dann wird's für
mich. Ja, aber der ist ja auch noch nicht so alt, ne? Oder?
Ja?
Weddle, ist er nicht erst so...
Nee, der ist schon alt. Ist er? Ja, der hat ja schon lange bei Baltimore gespielt.
Ja, genau.
Davor ja ewig lang bei den Chargers. Also der ist schon...
Okay, ja gut, vielleicht noch
lang dran. Also, ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach ein bisschen nicht mehr ganz so attraktiv, das Running Game, was ein bisschen schade ist.
Ja, ich persönlich finde es eigentlich nicht so schlecht. Ich finde Laufspiel... es ist nicht unwichtig, definitiv, es ist auch teilweise auch einfach essentiell, aber das ist dann wahrscheinlich so dieses Tom Brady Patriots Ding, mit der ich quasi im Football sozialisiert wurde. Ich denke mir dann auch immer so kurze Pässe, so ja, finde ich schon irgendwie schöner.
Ja, und was da auch noch dazu kommt, dass die Regeländerung, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, natürlich auch nicht unbedingt zugunsten der Running Backs ausgelegt wurden. Also es wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren diese Regel, dass du quasi nicht mehr mit der Crown of the Helmet, also quasi mit dem Kopf durch die Wand, wenn du so willst, gehen darfst. Mhm. Das heißt, du hast als Running Back, kriegst du ziemlich viel selber auf die Mütze, kannst aber nicht mehr sozusagen der Enforcer sein, der selber quasi, das ich, ne? Ja, das macht es natürlich auch nicht unbedingt leichter.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Okay, ja, jetzt haben wir schon echt ganz schon lange für 2 News-Items gebraucht. Dann wollen wir mal direkt weitermachen.
Okay.
Und zwar der, er wurde oft als Blockbuster-Trade bezeichnet. Blockbuster finde ich ein bisschen hart, aber es ist schon ein spektakulärerer Trade. Und zwar haben die Buffalo Bills ein bisschen Trader Joe gespielt.
Trader Joe? Sorry, ich musste jetzt an die Adams Flips denken. Yeah. War das so gemeint, oder?
Nee, Trader Joe, das ist so ein Ami-Sprichwort. Okay. Also, wo das genau herkommt, weiß ich gar nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal angewandt.
Ja, im Grunde genommen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen mit dem Brock Osweiler Trade, was die Browns gemacht haben. Das ist so ein bisschen so ein ausgelehnt, sage ich mal, aus den Baseball- und Basketball-Ligen in Amerika, dass man quasi so einen Trade über mehrere Ecken macht. Das haben die Bills gemacht in erster Linie, die da federführend waren. Und zwar haben sie Sammy Watkins abgegeben, ihren Star-Receiver, und Darby, der Starting-Cornerback, um sich quasi für 2018, ich glaube, einen Zweitrunden-Pick zu sichern. Ne?
Und einen Drittrunden-Pick.
Drittrunden-Pick, genau. Sammy Watkins geht jetzt nach L.A. Ich glaube, der war auch ganz happy, dass er nach L.A. durfte. Zu den Rams. Darby geht zu den Eagles nach Philadelphia, und als sozusagen Gegenleistung bekommen die Bills von den Eagles Matthews, deren, ja, finde ich auch überraschend, eigentlich mit besten Receiver, vielleicht jetzt neben Alshon Jeffrey Nummer 2, und bekommen E.J. Gaines von den Rams, deren einer der Starting Corner.
Ja, also im Prinzip mehr oder weniger ein Downgrade auf der Wide Receiver und Cornerback Position.
Ja.
Zumindest auf dem Papier. Mhm. Und dafür hat man einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick, ja, einen Sechsrunden-Pick abgegeben, aber dann hat Munition fürs nächste Jahr bekommen. Und da war irgendwie so mein erster Gedanke, okay, die Bills haben im nächsten Jahr was vor.
Ja, muss wahrscheinlich sich an die Quarterback-Position sich drehen. Ja, auch, ne? Ja. Es ist natürlich auch so, dass man jetzt sagt, vielleicht auch, okay, mit dem Team haben wir jetzt nicht die allergrößten Chancen. Wir haben jetzt ein komplett neues Management, wir haben einen neuen Trainer und wir wollen jetzt quasi, eine eigene neue Philosophie reinbringen. Und das geht natürlich nur, wenn du quasi, ja, das Team neu aufbauen kannst. Und besser als im Draft geht das natürlich nicht, wenn du ein Team von Anfang an neu aufbaust und quasi die, ich will nicht sagen Altlasten, weil das waren Darby und Sammy Watkins bestimmt nicht, aber zumindest die Spiele abgibst, die dir ein hohes Revenue geben, also die dir viel im Gegensatz zurückgeben.
Mhm. Das stimmt. Ja, es ist schon, ich denke schon, dass da dass er im nächsten Jahr auf die Quarterback-Klasse geschielt wird. Die Bills haben jetzt nächstes Jahr 2 First, 2 Second und 2 Third-Round-Picks. Also das ist genug Munition. Gepaart damit, dass sie wahrscheinlich diese Saison auch nicht unbedingt sehr gut beenden werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so natürlich vielleicht auch einen Zehntrunden-Pick haben, also einen Top-Ten-Pick haben, so rum. im nächsten Draft,
ja.
Sodass da mit Sicherheit einiges möglich sein wird auf der Quarterback-Position. Und Tyrod Taylor, ja, seine Tage werden wohl gezählt sein, auch wenn er, glaube ich, insgesamt einen relativ günstigen Vertrag hat.
Er hat einen günstigen Vertrag und vielleicht, also ich mag ihn eigentlich, also vielleicht sagen sie sich auch, wenn er die Saison gut spielt, dass sie bei ihm bleiben und dann könntest du quasi, ohne auf den Quarterback zu gehen, quasi das Team neu aufbauen und es ist ja jetzt im Gerüst nicht schlecht, das Team, von daher, wenn du das jetzt quasi noch mit den Picks, die sie haben, auffüllst, das kann schon wirklich sehr, sehr gut werden.
Ja, auf jeden Fall, also ich habe gerade mal geschaut, der hat in diesem Jahr kriegt er 10 Millionen und im nächsten Jahr kriegt er allerdings 18 Millionen. Ja gut, für 18 Millionen kann ich mir schwer, da muss er schon sehr gut spielen dieses Jahr und dann hat er es natürlich auch wiederum verdient, aber es sieht so aus, als wenn sich da neu ausgerichtet wird.
Ja.
Okay, weiter im Karussell, ja, wie auch immer. Ryan Tannehill ist auf IR gelandet, ja. Injured Reserve und stimmt, das Cutler-Signing, das war ja letzte Woche noch nicht offiziell, als wir darüber geredet haben. Aber gehen wir mal nach Miami.
Ja, Cutler hat seinen neuen Job gefunden, wir haben darüber gesprochen, Adam Gay ist vielleicht der einzige Coach, der ihn nochmal vielleicht zu alter Klasse, wobei ich nicht weiß, von welcher alter Klasse da man geredet wird, zurückbringen kann, weil selbst sein bestes Jahr in Chicago war jetzt nicht so überragend. Ich glaube, das hattest du mir letztens noch erzählt, was da für Stats waren.
Ja, ich glaube irgendwie 27 Touchdowns, 11 Interceptions oder 25 Touchdowns, 11 Interceptions. Das ist durchaus okay, ne?
Also, ja, es ist okay.
Aber es ist
ja
nicht alte Klasse, ne?
Also 10 Millionen mit drei relativ leicht zu verdienenden Incentives. Also verdient er nochmal ganz gut für eine Saison. Er ist im Grunde genommen schon in Mid-Season-Form, was seine Pressekonferenzen angeht, so wie man Jay Cutler kennt. Super gelangweilt bei seiner Vorstellung. Auf die Frage, ob er denn fit sei, sagte er, ja gut, ich spiele Quarterback, ich muss jetzt nicht so ultra fit sein. Ganz interessant, das ist, glaube ich, so der Unterschied, wo man immer fragt, warum ist ein Tom Brady so gut? Ich glaube, das ist so einer der größten Punkte, warum. Also, wir haben darüber gesprochen, über diese nervige Tom Brady Diät und so weiter, aber der ist einfach zu 100% fokussiert und fit. Und jemand wie Jay Cutler, der steht dann da bei seiner Vorstellungspressekonferenz und sagt dann sowas so, ja, meine Frau ist happy, ich bin nicht mehr zu Hause. Ich muss nicht so fit sein, weil ich spiele ja Quarterback. So, ja, okay.
Ja.
Das spiegelt also, seine
das ist,
Karriere wieder.
Ja, der ist, ja, also kann sich nicht so gut verkaufen. Hast du eigentlich schon mal diese GIFs von Jay Cutler gesehen, wie er raucht, weil er immer so eine Fresse zieht und dann immer irgendwie dann immer so eine Kippe im Mund, wie dann immer so rein photoshoppt. Das ist schon ein lustiger Typ. Ja, gut, also Tannehill auf IR gelandet, wird jetzt operiert, Cutler als Backup drin. Man könnte fast sagen, 1:1 Ersatz, leichtes Downgrade, leichtes Upgrade, also viel ist da, glaube ich, nicht möglich. Ja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ein Flicken und Cutler verdient nochmal deutlich mehr Geld. Also ich glaube, er hätte bei, als Kommentator hätte er dann, glaube ich, $450,000 verdient, habe ich, glaube ich, gelesen. Und jetzt, das ist knapp 26-fache. Warum nicht, ne? Und als Quarterback muss man ja auch nicht so fit sein, hat er gesagt. Das heißt, er kann da so ein bisschen chillen auf dem Platz und alles ist gut.
Ja, wenn er mal ein bisschen verletzt ist, fährt er ein bisschen Fahrrad nehmen an der Seitenlinie. Ich glaube, ja. Aber es ist. Müssen wir nicht drüber reden.
Okay. Und als letzten Punkt, ganz schnell noch. Tja, das Kicker-Battle bei den Tampa Bay Buccaneers scheint entschieden zu sein. Und zwar ist Robert Aguero gecuttet worden, der Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Der schon ein bisschen überraschend. Also, dass man mit einem Zweitrunden-Kicker so schnell Details, also die
die Bundle.
Verbindung gelöst. ist dann doch schon ein wenig, war ein bisschen überraschend. Und ich bin mal gespannt, ob der geclaimed wird von den Waivers oder ob er durchgeht. Aber ich glaube schon, da werden bestimmt 5-6 Teams ihm im Camp die Chance geben, sich nochmal unter Beweis zu stellen.
Denke ich auch. Aber er hat, wie gesagt, schon im letzten Jahr in seiner Rookie-Saison, dadurch, dass er mit sehr viel Vorschusslorbeeren in die Liga kam, als die Kicker-Entdeckung überhaupt, sehr, sehr schlecht gespielt, sehr viel verschossen. Und jetzt eben, wie gesagt, das, der Auslöser war einfach in dem Preseason-Spiel, da wirklich keine schwierigen Field Goals. Ich glaube, es waren eins irgendwie 28 Yards oder irgendwas um die 30. Ziemlich deutlich das eine auch verschossen. Ja, hat jetzt nicht unbedingt für sich Reklame gemacht. Und mit Nick Folk, den man da als Veteran hat, der hat dann nachher in dem Preseason-Spiel selber auch ein deutlich schwierigeres Field Goal sicher verwandelt. Da war das wahrscheinlich klar. Bin mal gespannt, Folge 2 von Hard Knocks oder 3 dann, ob man da dann die ersten Tränen sieht.
Ja, ich glaube, der Headcoach wurde ja auch gefragt, wer alles, oder nee, der GM wurde gefragt, wer alles im Raum war, als er gefeuert wurde. Und hat er gesagt, so ja, ich, der Headcoach und Hard Knocks. Also da wird es schöne Ansichten geben. Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir, ja, der wird bestimmt on waivers geclaimed und wenn nicht, wird er irgendwo einen Job kriegen. Ich habe auch direkt an die Patriots gedacht, weil die ja mit Gostkowski einen Kicker haben, der tendenziell ein unheimlich guter Kicker ist, aber der in den letzten 2 Jahren doch ja, mentale Probleme hat und irgendwie immer mal wieder so ausrutscht, also nicht wörtlich ausrutscht, aber in seiner Leistung ausrutscht und da könnte ich mir das schon vorstellen, dass sie die Patriots den vielleicht ins Camp dann reinholen, einfach nur so als Competition, um vielleicht Gostkowski ein bisschen Feuer unterm Popo zu machen. Aber die sind ja natürlich am letzten Ende bei dem Waiver-Claim, so dass wahrscheinlich irgendwo anders hingehen wird.
Ja, denke ich auch.
Okay, ja, dann war das erstmal mit den News. War ja auch durchaus mal ein bisschen länger heute, aber gab ja auch ein paar Sachen zu bereden.
Definitiv.
Wir machen gleich weiter mit den Preseason-Spielen. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Preseason-Spielen, beziehungsweise mit den Preseason-Spielen, die wir uns näher angeschaut haben. Direkt das erste Spiel, das ich gesehen habe und das du ja auch gesehen hast, war Jacksonville Jaguars at Patriots. Genau, ein Spiel, bei dem ich glaube kein einziger Starter von den Patriots gespielt hat. Sehe ich das richtig?
Ich glaube auch.
Also zumindest kein Veteranen-Starter. Also ich glaube ein paar Rookies, die unter Umständen spielen könnten, wie Dietrich oder Dietrich. Weiß, je nachdem, ob man das dann den deutschen Ursprung des Namens Dietrich dann benutzt oder den die englische Aussprache. Der hat recht viel gespielt, der hat ja bis jetzt auch gut überzeugt, aber ja, Starter waren nicht zu finden auf dem Feld.
Ja, so ein, zwei vielleicht, also auf der Linebacker-Position Freeney, der gespielt hat, man sagen könnte vielleicht. Dann Dion Lewis, interessanterweise sehr viel gespielt, das hattest du auch schon direkt dann angemerkt im Spiel. Ob er ein bisschen Schaufenster gestellt wird, vielleicht, ob da vielleicht ein Trade noch passieren wird. Und sonst, ja, ich glaube, Coney Ealy, wenn man ihn vielleicht als Starter sieht, der hat 2, 3 Situationen auch gehabt, wo er auf dem Feld war. Aber sonst, also diese klassischen Brady Gronk, Edelman, Cooks oder Butler, Gilmore, McCourty haben alle nicht gespielt.
Das stimmt. Ja, gerade Brady Cooks, ne, da sind ja alle gespannt drauf.
Ja, ich hatte eigentlich auch gehofft, dass man da zumindest mal einen Drive oder so spielt, aber naja, vielleicht.
Ja, ich denke mal, im nächsten Preseason-Spiel wird Brady dann eine Serie spielen und dann natürlich im dritten, ne? Also da ist ja immer so quasi das Dress-Rehearsal, die Generalprobe, wo dann generell in der NFL die meisten Starter quasi in den Preseason-Spielen spielen. Ja gut, aber wer weiß.
Wobei, da weiß ich auch nie, warum. Also warum werden die, das waren in vielen Spielen, auch Aaron Rodgers hat nicht gespielt, warum werden die nicht eingesetzt? Ich verstehe es nicht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, es ist zum einen eine Mischung aus Risikominimierung für Verletzungen und zum anderen einfach den ganzen Rookies Zeit zu geben, um sie halt besser evaluieren zu können. Weil jetzt ist man noch im Anfang des Training Camps. Wenn man jetzt Rookies mal wirklich in so eine relativ realistische Spielsituation reinwirft, dann hat man vielleicht auch einfach die Möglichkeit zu sehen, okay, der hat im Training überzeugt. Mal gucken, was er halt im Spiel überhaupt reißen kann, weil das vom Trainingsplatz kann sich halt auch nicht immer so 1:1 aufs Spielfeld übertragen. Ja, klar. Ne?
Okay, das sehe ich ein auf jeden Fall bei der Verletzungsrisikominimierung, sage ich mal. Das sehe ich nicht so ganz, weil ich meine, wann er sich verletzt oder du kannst es ja nie wirklich ausschließen. Ne? Also ob jemand sich verletzt und ob Brady jetzt im ersten Preseason-Spiel sich eine schlimme Verletzung holt oder vielleicht erst im ersten Season-Game sich eine schlimme Verletzung holt, ist dann im Grunde genommen ja egal. Also du kannst es weder da noch in einem anderen Spiel kontrollieren. Von daher.
Nee, also kontrollieren kannst du es definitiv nicht. Aber es sind halt weniger Situationen, wo es passieren kann. Das ist dann halt einfach nur, ja. Gut, Verletzungsrisiko, ja, ich weiß nicht. Hat Jordy Nelson sich nicht vor 3 Jahren in einem Preseason-Game das ACL gerissen? Das war doch so einer der krasseren Fälle in der letzten Zeit. Ne? Das ist auch einfach furchtbar bitter. Ich meine, wenn ihr das vorstellt und dann so ein Schlüsselspieler fällt in der Preseason aus, ja, das will keiner. Also weder gegnerische Teams noch das eigene Team, noch die Fans, noch die Medien. Also das ist für alle schlecht. Ja. Wie ist das Spiel überhaupt ausgegangen? Also ich habe bei keinem Spiel mir das Ergebnis
gemerkt. Ich auch nicht wirklich, weil es ja am Ende dann immer so ein bisschen egal ist. Also die Jaguars haben auf jeden Fall gewonnen gegen die Patriots. Was ich mir so ein bisschen rausgeschrieben hatte, waren eben Leonard Fournette für die Jaguars hat einen relativ guten Eindruck zum Beginn gemacht. Blake Bortles, der hatte so eine unauffällige 2 Series gespielt. Hat jetzt aber auch nichts verkehrt gemacht. Wie gesagt, Dion Lewis hat sehr viel gespielt und sonst eben die Rookies bei den Patriots haben mir überzeugt. Also Tight End Jacob Hollister hat sehr stark gespielt. Dann Austin Carr hatte einen Touchdown.
Ja, stimmt. Austin Carr hatte auch richtig schöne Catches gehabt zwischendurch. Also der sah richtig spektakulär aus.
Ja, wobei, ne? Da muss man auch sagen, die Schiris waren auch noch so ein bisschen in Preseason-Form, weil der Touchdown von Austin Carr hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen. Hat mich gewundert. War relativ deutlich, dass er out of bounds war. Aber nee, sonst war es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, Free, den ich ja auch zumindest im erweiterten Starter-Kreis sehe, der hat auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel gemacht, ja.
Ja, es gab noch so eine lustige Aussage von Leonard Fournette, dem Running Back, der dann gesagt hat, dass die NFL deutlich langsamer ist, als er es sich vorgestellt hat. Wirklich einfach, hat er gesagt. Also dazu muss man ja auch einfach mal sagen, Junge, das ist die Preseason, das ist so mehr oder weniger gar nichts wert. Ne? Naja, unglücklicher Kommentar von ihm. Wollen wir mal hoffen, dass ihn nicht nochmal verfolgt später.
Wahrscheinlich.
Ja, das waren die Patriots. Ja gut, Jimmy Garoppolo kann man vielleicht noch dazu sagen, Game Day, Garoppolo hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat bewiesen, dass der Hype um ihn ja nicht unberechtigt
definitiv,
ist.
Definitiv, ja.
Genau.
Sonst?
Noch ein Takeaway?
Nee, eigentlich war es jetzt ja nichts sonst wirklich entscheidend Wichtiges, was man jetzt berichten sollte. Vielleicht dann beim nächsten Spiel deinen Browns. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Brock Osweiler nicht die Game-Day-Figur ist, die vielleicht ein Jimmy Garoppolo ist. Relativ unauffällig von ihm, sehr viele Pässe sehr hoch über seine Receiver geworfen, sehr, sehr ungenau. Ja. Auf der anderen Seite Drew Brees hat auch nicht gespielt, auch Adrian Peterson, den man vielleicht gern gesehen hätte in der Saints-Uniform, hat auch nicht gespielt. Sonst bei den Saints fand ich noch gut die O-Line, die hat guten Eindruck gemacht. Das war ja auch ein bisschen das Problem in den letzten Jahren. Und auf Seiten der Browns, Jabril Peppers hat auf jeden Fall gezeigt, dass er nicht nur ein Safety sein kann, sondern eben auch ein guter Returner mit 2 Attempts, 40 Yards.
Aber einmal ziemlich failisch, als er hat irgendwie 20 Yards Raum gehabt oder so und dann Punt einfach gefaircatcht und sich danach auch sichtlich darüber aufgeregt. Ja. Das ist dann die Erfahrung, die noch so ein bisschen fehlte, ne? Ja, mit Osweiler habe ich mir notiert, viele Würfe sind nicht im Ziel angekommen, auf Target, wie wird man das auf Deutsch nennen?
Außer Reichweite?
Ja. Außer Reichweite, ja. Hat so einfache Completions, die nimmt er ganz gerne an, ne? Aber auch im Deep Ball irgendwie kaum was getroffen. Ja, Cody Kessler, ja, hat ein paar ganz nette Würfe gehabt, ne, aber irgendwie auch Probleme mit dem Blitz-Pickup beziehungsweise mit der Blitz-Recognition gehabt. Aber Kaiser hat mich durchaus überzeugt. Also überzeugt ist vielleicht zu viel, aber man sieht, dass er Potenzial hat.
Ja, klar. Das ist auf jeden Fall immer interessant. Das ist ja wir kommen nachher noch zu anderen Rookie-Quarterbacks. Er war gut, also 11 von 18, 184 Yards und ein Touchdown. Aber das Ganze halt auch gegen die im Grunde genommen schon dritte Defense der Saints. Also ich hätte es halt gern gesehen gegen die Starting Defense. Also wenn man, das wäre halt interessant, finde ich, bei den Preseason-Spielen, wenn du die Starter
definitiv
der Defense gegen die Rookies mal sehen würdest. wie er dann performt hätte. Aber sonst war es natürlich ein starker Auftritt von ihm, ja.
Ja, also was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er seine Targets stared down. Also kriegt den Ball und guckt dann irgendwie die ganze Zeit den Receiver an, den er anwerfen will. Das funktioniert halt in der NFL nicht, ne? Das sieht ein Safety, das sieht ein Linebacker, der bewegt sich in die Richtung und pickt ihn dann den Ball weg. Das ist sicherlich was, woran er auf jeden Fall noch wird arbeiten müssen. Aber die tiefen Bälle von ihm, er hat zwei tiefe Touchdowns geworfen, die super akkurat waren. Das ist definitiv eine Qualität, um die lässt sich vielleicht drumherum bauen. Das wird man sehen, ob er dann als Rookie dann eine Entwicklung nehmen kann. Ob er jetzt dieses Jahr gespielt wird, das ist schwierig. Zum einen möchte man ihn ja gerne spielen, um dann zu gucken, ob man im nächsten Jahr einen Quarterback draften muss oder ob man mit ihm weiterarbeiten kann. Man muss ihn ja auch quasi evaluieren können. Und das geht halt nicht nur im Training, finde ich. Also da muss man auch ein bisschen Game-Action bei haben. Auf der anderen Seite möchte man ihn auch nicht verheizen und dann irgendwie das Selbstbewusstsein so anknacksen, dass er dann irgendwie in ein Loch reinfällt. Ist ein bisschen, ja, fraglich. Also, ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich freue mich auf die Cleveland-Saison. Ja, und Jabril Peppers, ich fand das echt lustig. Also der hat gute Returns gemacht, aber diesen Fair-Catch-Fail, das fand ich einfach so lustig. Fängt er den Ball, fängt ihn und regt sich tierisch auf und ich denke mir so, ja komm, okay, du bist ein Rookie, das ist schon in Ordnung. Es ist lustig, aber brauchst dich jetzt nicht so ärgern. Ja, genau. Ja, die Defense, ja gut, hatten irgendwie 3 oder 4 Offsides innerhalb von 5, 6 Snaps gehabt, die Defense von Cleveland. Das fand ich so ein bisschen failisch, aber das war dann auch schon irgendwie im 3. oder 4. Quarter. Also das sind dann nicht die Starter, da muss man nicht so viel
reinlesen.
So viel.
Aber genau, meinst du, Garrett, der First-Round-Pick overall, First-Round, der war auch relativ unauffällig und deswegen, da ist es mir nämlich aufgefallen, dass die Saints O-Line einen sehr guten Job gegen ihn gemacht hat. Der Hype-Train ist so ein bisschen in Stocken geraten da. Das war wirklich gut von den Saints.
Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Okay, ja, wollen wir dann mal zu Miami gehen? Ja. Hat Cutler gespielt?
Nein, Cutler hat leider nicht gespielt. Er stand, so wie man ihn eigentlich aus seiner Karriere kennt, relativ unbedarft an der Seitenlinie. Hatte einen Stöpsel im Ohr. Ich weiß nicht, ob er sich die Spielzüge hat ansagen lassen oder ob er Musik gehört hat. Ja, das war...
Vielleicht hat er auch unsere letzte Folge
gehört. Ja, wahrscheinlich, ja. Atlanta, vielleicht um da anzufangen, mit Ryan hat gespielt, hat auch einen ersten guten Drive gespielt, hat da einen ähnlichen Touchdown erzielt, also es wurde ja viel spekuliert, wie wird jetzt die Offense aussehen, jetzt wo Kyle Shanahan weg ist. Im Grunde genommen haben sie einen Spielzug aus dem Playbook der letzten Saison genommen, mit dem sie nämlich das 28-3 erzielt haben im Super Bowl damals auf Coleman. Mhm. Im Grunde genommen gleicher Spielzug auf die andere Seite, so ein Bootleg von Ryan und dann trifft er Devontae Freeman, der dann für den Touchdown in die Endzone läuft. Das war, ja, sah aus wie Atlanta in der letzten Saison. Die Defense Atlanta Falcons war ähnlich stark in den ersten Series, die sie gespielt haben, dann die Starter. Also jung, schnell, dynamisch. Dontari Poe, die Verpflichtung von den Kansas City Chiefs, hat auch direkt einen guten Eindruck gemacht gegen den Lauf der Dolphins. Also das, was man sich als Atlanta-Fan hofft hat, hat man zumindest in den ersten paar Minuten des Spiels gesehen. Und bei den Dolphins, Matt Moore, relativ unauffälliges Spiel. Was lustig war, die Dolphins starten das Spiel mit einem Delay of Game. Das war ganz ganz interessant. Beziehungsweise Jarvis Landry, der Wide Receiver, der auch um einen neuen Vertrag so ein bisschen poolt, der hat das erkannt, dass Matt Moore die Uhr nicht im Blick hat und hat dann wirklich in allerletzte 100stel Sekunde noch das Timeout genommen, sonst hätten sie wirklich das Spiel mit dem Delay of Game gestartet. Das war so sehr Preseason-like. Was noch für die Dolphins ganz interessant beziehungsweise traurig ist, ich glaube, der rund Zweitrunden-Pick von denen hat sich verletzt. Das ist der Linebacker, der sich in einem bei einem Punt-Coverage verletzt hat. Da kann man mal beobachten, was daraus wird. Das wäre natürlich bitter. Ich glaube, auch bei den Patriots war es ja Dietrich Wise, der sich verletzt hatte, oder? Oder war es nicht?
Ja, Concussion hat er, glaube ich, bekommen.
Stimmt, ne? Der sah sehr, sehr, wäre fast da die Treppe runtergefallen, als er auf dem Weg in den Locker-Room war. Also sonst bei Atlanta kann man festhalten, Ich glaube, um die Offense muss man sich auch ohne Kyle Shanahan keine Sorgen machen, die Defense unter Head Coach Dan Quinn auch nicht. Ja.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war Linebacker Wickwan McMillan. Genau. Hat sich das ACL gerissen.
Ach, ehrlich?
Also der ist raus für die Saison.
Ja, das sah auch sehr bitter aus. Also
ja, das ist natürlich echt richtig mies. Ja, das ist halt die Preseason. Ja. Also deswegen.
Okay,
ja,
ich nehme alles zurück.
Ja, gut, das ist ja noch kein Beweis, ne? Aber ja, das ist eine blöde Situation, ja.
Ja.
Okay, soweit zu Atlanta, Miami. Oder noch ein Takeaway? In Ordnung. Gut. Wollen wir dann Steelers Giants weitermachen?
Steelers Giants, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, da habe ich mir jetzt gar nicht so viel, weil es auch ein relativ wenig Starters waren in dem Spiel. Mhm. Sowohl Big Ben als auch Eli haben nicht gespielt. Odell Beckham hat nicht gespielt. Genau. Kein Antonio Brown. Was ich mir mitgenommen habe, ist auf jeden Fall Kobe Hamilton von den Steelers, der Wide Receiver. Zwei sehr schöne tiefe Pässe gefangen. Wirklich stark, auch gegen einige Starter noch von den Giants auf der Defensive-Seite. Geno Smith für die Giants sah aus wie Geno Smith. Hatte einen relativ hässlichen Interception. Da wäre mir auf jeden Fall, wenn ich ein Giants-Fan wäre, wäre mir auf jeden Fall Angst und Bange, wenn Eli Manning sich verletzt, weil die haben nichts in der Hinterhand.
Ja. Auch Josh Johnson, ne? Der hat ja, glaube ich, das Spiel gestartet, hat auch nicht wirklich viel gemacht. Also mir ist aufgefallen, dass er den Ball sehr lang gehalten hat, deswegen einige Sacks auch produziert hatte. Was habe ich mir noch geschrieben? Ach, der hat irgendwie zwei, drei Mal ist er so hochgesprungen und hat den Ball geworfen. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Das ist irgendwie auch nicht unbedingt so ein Move, den man in einem Spiel erwartet von einem Quarterback. Das sah irgendwie sehr gefährlich aus. Ist in dem Moment aber gut gegangen. Ja, und Gino, ja, ist Gino, ne? Das ist irgendwo, es war jetzt kein Weltuntergang oder so, aber das ist jetzt nicht, was man irgendwie als Backup-QB unbedingt haben will. Irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass da noch so viel Platz ist, um sich zu verbessern in Zukunft bei ihm. Der ist ja mittlerweile nun auch in seinem fünften Jahr, glaube ich, ne? Ja, keine Ahnung. Die Interception, das war irgendwie so eine krasse Fehlkommunikation, glaube ich, ne? Also, glaube ich, irgendwie für eine Hookroute, glaube ich, geworfen, aber der Receiver hat einfach eine Flyroute gemacht und dann stand halt nur noch ein Linebacker und ein Cornerback da, ne?
Ja, also wunderbar. Kein blaues Shirt in der Nähe, also. Ja.
Genau.
TJ Watt, ja. Der Bruder von JJ Watt, hatte zwei Sacks, ne? Genau. Das war natürlich.
Allerdings fand ich die ziemlich unaussagekräftig. Ne? Also der eine Sack, da ist irgendwie, dass der Quarterback irgendwie nach vorne durch die Pocket durch und dann hat er den quasi abgegriffen. Und der zweite Sack, der war uncovered, ne? Es ist als Defensive End auf den Quarterback zugelaufen und keiner hat ihn geblockt. Also ich finde, das sind jetzt nicht irgendwie so Situationen, wo man denkt, so bam, das ist ein geiler Defensive End. Ne?
Das stimmt.
Ja, nee, aber ansonsten, Evan Ingram hatte irgendwie auch ein, zwei Catches gehabt, der First Round Pick von den Giants. Aber weder spektakulär noch schlecht oder so, das war einfach so irgendwie normal, fand ich. Ja, und der Backup-Quarterback von den Steelers, hattest du jetzt eben schon was zu Joshua Dobbs gesagt?
Ich meine, er hatte sogar zwei Interception, ich hatte mir jetzt nicht notiert.
Haben sie in der vierten Runde dieses Jahr gedraftet. Sicherlich auch mit der Hoffnung, dass er so der Heir Apparent sein könnte für Big Ben, wenn er dann mal in Ruhestand geht, dass er dann die Zügel übernimmt, aber das sah jetzt noch nicht so aus. Allerdings kann man das bei einem Rookie in einem ersten Preseason-Spiel auch noch überhaupt noch nicht ableiten. Also da muss man vorsichtig sein. Aber es sah auf jeden Fall schon mal nicht gut aus.
Stimmt.
Genau. Ja, so viel zu den beiden Teams. Und du wolltest noch mal so ein bisschen was über die Ravens erzählen.
Genau, die Ravens, das waren, fand ich, ein sehr gutes Preseason-Spiel gegen die Washington Redskins. Und zwar in erster Linie aufgrund der Tatsache, dass Ryan Mallett, der ja dadurch, dass wir immer noch nicht wissen, was mit Joe Flacco wirklich ist, der momentan Starter ist für die Baltimore Ravens, der hatte wirklich auch einen sehr, sehr, sehr schlechten Start. Er hat, glaube ich, mit 3-8 für 20 Yards begonnen, das Spiel. Wirklich teilweise auch sehr, sehr schwierige beziehungsweise sehr riskante Würfe. Das war ein Spielzug, so ein Crossing Route von beiden Receivern. Und der hat quasi in die Mitte von beiden geworfen. Also man wusste noch nicht mal, für wen der Ball jetzt gedacht war. Einfach in den Rücken vom einen und viel zu weit vor den anderen. Also sehr schwierig, was mit Ryan Mallett da jetzt passiert. Die Frage steht immer noch im Raum, ja, was machen die Ravens, wenn Joe Flacco jetzt nicht direkt zurückkommt? Mhm. Auf der anderen Seite, die Ravens scheinen es jedes Jahr immer wieder zu schaffen, eine super gute Run-Defense hinzustellen. Egal, wen die verlieren in der Defense, ob das damals noch Hill Odinata war oder andere Spieler, auch dieses Mal wieder mit einigen noch sehr unbekannten Spielern eine wirklich sehr, sehr enge, starke Defense, die ja schon wieder aufs Feld geschickt haben. Also das war auf jeden Fall schon sehr impressive, muss ich sagen, für das erste Preseason-Spiel. Und auf der anderen Seite von Washington relativ ja unauffällig alles. Kirk Cousins hat direkt versucht, Tyrell Pryor 2-3 Mal zu finden. Hat nicht so ganz geklappt. Also da glaube ich, ja, wenn die das hinkriegen, ich glaube, Tyrell Pryor, der kann sich da wirklich entwickeln zu einem der Top-Receiver in der Liga. Ja, das war auf jeden Fall insgesamt aber ein ganz interessantes Spiel. Also wie gesagt, die Ravens, bin ich sehr gespannt, was die machen auf der Quarterback-Position, weil Ryan Mallett hat also wirklich unter Beweis gestellt, dass er nicht Starter sein kann und auch noch nicht mal ein guter Backup ist.
Ja, ich meine, die Vermutung stand ja auch schon vorher im Raum. Ja. Ne? Das ist ja ursprünglich gedraftet von den Patriots in der, ich glaube, Anfang der dritten Runde
war das so damals. Ja, ich glaube schon.
Ich meine, ja. War der 4 Jahre Backup hinter Brady? Oder wurde der, nee, der wurde getradet, glaube ich, im vom vierten Jahr, ne? Zu den Texans. Bei den Texans war das nicht sogar mit Mallett, dass O'Brien irgendwie bei Hard Knocks gesagt hat, so bla bla bla, wir haben hier 2 super gute Quarterbacks und so weiter, lasst euch keinen Mist erzählen von den Medien, die sind so gut, wir wissen gar nicht, wen wir spielen sollen. Und in der Saison ist es dann hin und her gegangen mit dem Starting-Job der Quarterbacks. Oder vertue ich mich da gerade?
Nee, ich glaube...
Mallett und Hoyer zusammen?
Ja, genau. Die haben sich dann ein bisschen in die Haare bekommen, beziehungsweise Mallett hat dann sich selber rausgekegelt, indem er irgendwie das Spielfeld frühzeitig verlassen hat und irgendwie nicht aufgetaucht ist. Und
ja, es gibt, glaube ich, auch so ein paar Character-Concerns bei Mallett, dass er so ein bisschen, ja, nicht so ein Teamplayer ist in so manchen Belangen. Das hört man immer mal wieder so durch. Gepaart damit, dass er jetzt wohl auch nicht so der talentierteste Quarterback zu sein scheint. Nicht die beste Voraussetzung. Und würde es mich nicht wundern, wenn die Ravens da nochmal aktiv werden und neben dem Arena League Spieler Quarterback, den sie da noch gesigned haben, vielleicht noch jemand anderen als Quarterback sein. Ne? Zum Beispiel Colin Kaepernick. Aber da wollen wir jedenfalls, glaube ich, nicht nochmal weiter drüber sprechen. Ne?
Haben wir genug gesagt.
Okay. Ja, dann sind wir eigentlich so mit unserem Programm so erstmal hier soweit durch. Es sei denn, du möchtest noch irgendwie was anbringen.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Beobachtungen aus den Preseason-Spielen. Bei den Bears ruhen die Hoffnungen jetzt auf Mitch Trubisky, der gegen die dritte Defense der Broncos sehr gut ausgesehen hat. Hatte natürlich auch wieder das Glück, dass er gegen die dritte Defense starten durfte. Mike Glennon hatte direkt einen Pick 6 gegen die erste Defense von Chris Harris, hat ihn da direkt den Ball abgenommen und in die Endzone getragen. Da bin ich auch mal gespannt, aber noch nicht sehr aussagekräftig, was Mitch Trubisky angeht. Gleiches bei den Chiefs. Patrick Mahomes hat ja sehr, sehr gut gespielt, aber auch da wirklich nicht unbedingt gegen die Starter der 49ers. Auf den Seiten der 49ers haben aber die beiden Rookies Solomon Thomas und Ruben Foster wirklich sehr gut gespielt. Ruben Foster direkt auch in der Coverage einen guten Eindruck gemacht, hat einen Touchdown-Pass verhindert. Und sonst bin ich sehr gespannt, Tyreek Hill und Alex Smith, die scheinen schon eine gute Connection jetzt auch zu haben im zweiten Jahr. Da geht's, glaube ich, rund. Okay. Ja, soweit die Beobachtungen aus dem Preseason Woche 1.
Sehr schön. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen.
Ich denke auch, ja.
Sehr schön. War wie immer, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Dank dir, Felix.
Dank dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel immer, ne? Irgendwie liken, teilen, empfehlen, was auch immer. Ihr kennt das
in
Spiel.
In der Reihenfolge auch.
Und genau, in der Reihenfolge. Und wenn ihr Sterne vergeben könnt, natürlich Sterne, wie ihr es für angebracht haltet. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, wie immer am Sonntag, zu einer beliebigen Zeit, meistens nachmittags.
Bis dahin, ciao.